Einen schönen guten Morgen zusammen. Schön, euch alle zu sehen. Und auch schön, dass ihr dabei seid, die wir nicht sehen, zu Hause oder auch in der Übertragung oben. Ja, heute beginnen wir mit unserer neuen Herbstserie. Und zwar mit den ersten drei Kapiteln des Johannesevangeliums. Über die Serie selber werden wir in den Hauskreisen noch mehr hören. Deswegen werde ich jetzt gar nicht zu viel darüber verlieren. Das ist die erste Folie. Und bevor ich mit der Predigt selber beginne, die unter dieser Überschrift läuft, möchte ich einen kurzen Hinweis vorweggeben. Der heutige Text, Johannes 1, Vers 1 bis 18, ist einer der theologisch reichhaltigsten Texte der Bibel. Und in diesem Text ist so viel Wahrheit und so viel Tiefe enthalten, dass deutlich klügere Männer als ich ganze Bücher darüber geschrieben haben. Und ich möchte euch beruhigen, ich werde heute kein Buch vortragen. Ich bin nicht in der Lage, ein Buch über den Text zu schreiben. Aber sogar ich erkenne, dass da deutlich mehr drin steckt, als in eine Predigt passt. Deswegen werden wir nicht über den gesamten Text in seiner Tiefe predigen, sondern ich werde versuchen, einzelne Leuchtfeuer aus diesem Text herauszuheben und hoffe und bete, dass ich dadurch sowohl Gottes Wort als auch dem, was Gott heute sagen möchte, treu bin. Und deswegen möchte ich, bevor ich dann den Text mit euch lese, zuerst noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir darin lesen und daraus lernen dürfen, dass wir dich darin erkennen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du, der Allmächtige, das lebendige Wort bist und dass jedes Wort, das wir lesen, auf dich hindeutet, wenn wir es in der Bibel lesen. Und ich bitte dich, dass du die Predigt heute leitest, dass du die Worte führst, die ich sage, Herr. Danke, dass es dein Wort ist, aus dem wir lesen. Und bitte nimm weg, was von mir ist und behalte, was von dir ist. Und lass das in den Herzen greifen, was von dir ist, Herr, damit du zunimmst und ich abnehme und dass wir als Gemeinde immer näher zu dir hinwachsen dürfen, zu deiner Ehre. Gepriesen sei dein Name. Amen. Gut, nachdem wir vorhin zum Singen aufgestanden sind, um Gott die Ehre zu bringen, möchte ich euch bitten, zum Lesen des Bibeltextes auch nochmal aufzustehen, beim Zuhören seines Wortes. Und ich lese die ersten 18 Verse. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Amen. Danke euch. Das Ziel, das Johannes mit seinem Evangelium verfolgt, steht im Epilog in Kapitel 20, Vers 31. Dort schreibt er, diese aber über die Taten des Herrn Jesus, diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Das ist das Ziel, das Johannes mit seinem Evangelium hat. Und im Verfolgen dieses Ziels wendet Johannes sich sowohl an Juden als auch an Nichtjuden und beantwortet alle möglichen, womöglich sogar alle Einwände, die man bringen könnte, die man gegen Jesus als Christus ins Feld führen könnte. Und diese 18 Verse, die bilden den sogenannten Prolog des Johannesevangeliums, sozusagen die Einleitung, in der dann aufgebaut wird, was Johannes später zeigen möchte. Und in diesen Versen erarbeitet Johannes sehr präzise, wer Jesus ist und was Jesus ist und was wir durch und in ihm haben. Diese Grundlagen sind wichtig für den weiteren Verlauf des Evangeliums. Sie stecken sozusagen den Rahmen ab von dessen, was Johannes sagen möchte. Und der Rahmen liegt in dem, was Jesus getan hat und was er ist und was er auch jetzt noch tut. Und ich möchte jetzt mit euch in diesen Prolog hineinschauen. Nicht umfassend, wie Beginn schon gesagt, aber in einzelnen Aspekten, um ein bisschen zu ertasten, was alles in diesem wunderbaren Text steht. Und wir beginnen gleich mit dem ersten Punkt, Jesus, Wort und Gott. Die ersten Worte, die Johannes schreibt, sind folgende. Im Anfang war das Wort. Das ist ein bemerkenswerter Anfang. Johannes schafft es mit diesem Anfang, mit diesem Start, gleich von Anfang an sowohl die Juden als auch die Heiden anzusprechen. Und damit macht er gleich zu Beginn deutlich, dass die Offenbarung in diesem Evangelium für alle Menschen relevant ist. Für die Juden ist der Start deswegen so gut gewählt, weil er einen sofortigen Bezug zur Schöpfungsgeschichte herstellt, zu den ersten Worten, die in der Tora stehen und auch die ersten Worte bei uns in der Bibel, nämlich im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Johannes richtet also den Blick des Lesers sofort auf den Anfang und den Beginn der Schöpfung in Gott. Während es am Beginn der Bibel heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde, schreibt er, im Anfang war das Wort. Und diese Umformulierung macht viel Sinn, wenn man weiß, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat, nämlich durch sein Wort. Gott sprach und alles wurde, er sprach und alles geschah, so wie er es sagte. Gott schuf durch sein Wort. Im Wort Gottes liegt die schöpfende Kraft und die Kraft, mit der Gott geschaffen hat. Es ist daher für die Juden vielleicht etwas unerwartet, dass Johannes seinen Schöpfungsbericht mit diesen Worten beginnt. Aber es ist zumindest nicht befremdlich oder neu. Für die Heiden ist der Start auch gut gewählt, weil er einen Bezug zum philosophischen Weltbild vieler Gelehrter dieser Zeit aufstellt. Und ich kenne mich nicht so gut mit Philosophie aus, daher lehne ich mich jetzt ein wenig aus dem Fenster und ich bitte um Verzeihung, wenn ich es nicht ganz richtig darstelle. In der griechischen Philosophie, so wie ich das verstanden habe, war das Wort, der sogenannte Logos, Logos griechisch für Wort, eine Art göttliche Kraft oder eine kosmische Vernunft, die die Grundlage des gesamten Universums und allen Lebens war. Der Logos war am Anfang und war die treibende Kraft hinter der Entstehung der Menschen und von allem anderen. Es ist daher für den Heiden, der das irgendwann liest, vielleicht etwas unerwartet, dass ein Jude sein Evangelium mit diesen Worten beginnt. Aber es ist erstmal nicht befremdlich oder neu. Aber dann geht Johannes weiter. Und dann schreibt er, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist neu. Und das ist befremdlich. Das sollte nicht sein. Hier stößt Johannes sowohl den Juden als auch den Heiden vor den Kopf. Das Wort wird hier auf einmal personifiziert und in Verbindung mit Gott gebracht. Die Personifizierung des Wortes war ein Problem für die Juden. Und die Verbindung mit Gott, mit einem persönlichen Gott, war ein Problem für die Heiden. Doch dann trägt Johannes noch mehr auf, das Wort ist Gott. Das ist ebenfalls für beide ein Problem. Das Wort als von Gott getrennte Person und das ist dann auch noch Gott selbst, das ist unerhört. Das ist bis dato ungehört. Und das ist Jesus. Und ich denke, ich darf mir an dieser Stelle jetzt die Freiheit nehmen und das vorwegnehmen, dass das Jesus ist. Denn erstens habe ich das schon im Titel der Predigt geschrieben, zweitens stand es im Titel der Überschrift. Und drittens hat Johannes selber gesagt, was die Absicht seines Evangeliums ist. Und außerdem wissen wir aus der Offenbarung, dass einer der Name des Herrn Jesus das Wort Gottes ist. Also Johannes holt jetzt sowohl die Griechen als auch die Juden und zuerst natürlich die Juden als Jude mit seinem Halbsatz ab, um ihnen dann gleich zu Beginn deutlich zu machen, dass ihre Vorstellung von dem, was das Wort Gottes ist, völlig falsch ist. Dass da viel mehr dazugehört. Denn das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ich habe das jetzt absichtlich umgedreht. Und dieses war im Anfang bei Gott. Und das ist auch für uns heute relevant. Das ist nicht nur damals relevant, sondern heute genauso. Viele Menschen heutzutage glauben daran, dass die Welt und alles andere drauf und drumherum durch Zufall entstanden ist. Mit verschiedensten Variationen in den jeweiligen Erklärungsmodellen. Aber Zufall ist nichts. Zufall ist bestenfalls eine Beschreibung nicht zusammenhängender Ursachen. Aber Zufall selbst ist keine Ursache und kann nichts erzeugen. Wir brauchen eine schaffende Kraft. Und das ist das Wort Gottes. Und der Johannes erklärt uns das sehr genau in Vers 3. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Der Beginn des Johannesevangeliums ist also für alle Zeiten und für alle Menschen sehr gut gewählt. Jesus, das Wort Gottes, ist Gott selbst und er hat alles erschaffen, was existiert. Es gibt nichts, das er nicht erschaffen hat. Jesus ist das Wort und Jesus ist Gott. Und damit beginnt Johannes sein Evangelium, damit beginnt er seinen Prolog. Und das ist ein gewaltiger Paukenschlag, ein so großer Paukenschlag, dass wir jetzt noch bleiben könnten, um darüber nachzudenken, was das bedeutet. Aber Johannes geht weiter, deswegen gehen auch wir weiter. Und gehen über zum zweiten Punkt, Jesus, Leben und Licht. Denn Johannes schreibt nicht nur, dass Jesus Gott ist und dass Jesus der Schöpfer des Universums ist und der Ursprung allen Lebens und allem, was darin ist. Er schreibt in Vers 4 weiter, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Auch hier hält Johannes sich wieder eng am Schöpfungsbericht, denn Leben und Licht sind der Rahmen des Schöpfungsberichtes. Am ersten Tag erschuf Gott das Licht und am sechsten Tag erschuf Gott das Leben. Zuerst die Tiere und dann den Menschen. Und über das Leben der Menschen heißt es, dass Gott dem Menschen, nachdem er ihn gebildet hatte, den Lebensodem einhauchte. Und aus dem Schöpfungsbericht wird nicht klar, dass die Essenz dieses Lebensodems, das Leben selbst, in Jesus lag und auch liegt. Aber Johannes macht es klar in seinem Prolog. Genau das schreibt er. In ihm war das Leben. Jesus selbst sagt über sich in Johannes 5, Vers 26, weiter hinten im Evangelium, dass er Leben in sich selbst hat, genauso wie der Vater Leben in sich selbst hat. Gott und Jesus sind eins und sie beide haben das Leben in sich. Das Leben selbst, nicht ein Leben, so wie wir, sondern die Quelle, die Gesamtheit allen Lebens, das Leben. In Jesus ist das Leben, unser Leben, alles Leben. Denn Jesus ist Gott und Urheber, Schöpfer von allem, auch des Lebens. Und das Zweite, was Johannes in diesem Vers sagt, ist, Jesus ist das Licht der Menschen. Jesus ist das Licht. Aber nicht nur ein Licht, wie wir es kennen, sondern göttliches Licht. Ebenso groß und herrlich wie das Leben, das Wort Gott selbst groß und herrlich ist, ebenso groß und herrlich ist das Licht. Sowohl in Matthäus 17 als auch in Markus 9 lesen wir von dem Bericht, wo Jesus mit seinen drei Jüngern, Matthäus, Jakobus und Johannes, dem, der das Evangelium geschrieben hat, auf einen Berg steigt und dort verklärt wird. Den Jüngern wird in diesem Moment gestattet, Jesus so zu sehen, wie er in seiner Herrlichkeit ist. Und dort schreibt dann, Matthäus schreibt das, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und in der Offenbarung am Ende lesen wir dann zusätzlich, dass der Vater und das Lamm, das heißt Jesus und Gott der Vater, das Licht der ewigen Stadt sein werden. Es wird keine Sonne mehr geben, es wird keine mehr brauchen, denn Jesus und der Vater sind das Licht. Und das in seinem verherrlichten himmlischen Zustand. Jesus ist wirklich Licht. Jesus leuchtet. Aber Jesus ist noch viel mehr als einfach nur ein Licht, das leuchtet. Und das steht auch in unserem Text, nämlich in Vers 9, wo Jesus als das wahre Licht bezeichnet wird. Das Wort, das hier für wahr im Grundtext steht, bedeutet so viel wie aus Wahrheit geschaffen. Nein, Entschuldigung, falsches Wort. Aus Wahrheit bestehend, nicht geschaffen. Aus Wahrheit bestehend. Das heißt, so wie ein Holzlöffel hölzern ist, aus Holz ist, so ist wahres Licht aus Wahrheit. Habe ich lange darüber nachgedacht, ist schwer zu erfassen mit unserem Verstand. Aber es geht nicht darum, dass wir begreifen, was das bedeutet, sondern dass wir erkennen, dass das Licht, so wie Jesus es ist, das ultimative Licht ist sozusagen. Jesus ist das einzig wahre, das einzig vollkommene Licht, das existiert. Das Licht, das wir kennen, ist nur ein Abglanz dessen, was Jesus ist. Alles Licht, das wir um uns herum sehen, spiegelt nur charakterweise das wider, was Jesus in Vollkommenheit ist. Und ich finde die biblische Sprache sehr schön, wo sie dann immer wieder schreibt, dass das, was irdisch ist, ein Schatten dessen ist, was himmlisch ist. Das heißt, das Licht, das wir sehen, und selbst wenn wir die Sonne anschauen, ist nur ein Schatten des Lichtes, das Jesus ist. So viel herrlicher, so viel größer ist Jesus als Licht. Jesus ist das wahre Licht. Das heißt, alles, wozu Licht dient und was wir wissen, was Licht macht, es beleuchtet und so weiter, all das findet ihre vollkommene Ausführung in Jesus. Und deswegen ist das Licht Jesus mehr als das, was wir normalerweise unter Licht verstehen. So wie das Licht der Sonne notwendig ist zum Leben, ist Jesus notwendig zum Leben, jedoch viel grundlegender und essentieller. Da geht es nicht nur ums Leuchten. Und so wie das Licht der Schöpfung notwendig ist, um Dinge zu erkennen und zu verstehen um uns herum, ist Jesus notwendig, um Dinge zu erkennen und zu verstehen. Jedoch viel umfassender und tiefgreifender. Und so wie das Licht uns zeigt, welcher Weg gut und sicher ist, im Dunkeln findet man Wege nicht, ist Jesus notwendig, um den richtigen Weg zu finden, jedoch mit ewiger Tragweite. Das Licht, das Jesus ist, ist mehr als nur eine reine Lichtquelle. Es ist das Leben, so wie es hier steht. Und so wie das Licht, das Jesus ist, mehr ist als normales Licht um uns herum, es ist jetzt normales Licht, ist vielleicht falsch gewählt, so ist auch das Leben, das Jesus ist, mehr als das normale Leben, das wir um uns herum kennen. Aber dann stellt sich jetzt vielleicht die Frage, nachdem ich das so ausgeführt habe, wenn Jesus dieses vollkommene und herrliche Licht ist, das viel heller strahlt als das Licht, das wir kennen, das viel vollkommener ist als das Licht, das wir kennen und alle Funktionen des Lichtes, so wie wir sie kennen, noch viel tiefgreifender und umfassender ausführt. Ja, wie kann es dann sein, wie es bei uns in Vers 10 steht, dass dieses Licht, das Jesus, das Wort Gottes, das Leben, Gott selbst, nicht erkannt wurde von den Menschen? Wie kann das sein? Und dazu möchte ich jetzt zum nächsten Punkt weitergehen, zum dritten: Jesus, Mensch und Gott. Die Antwort auf diese Frage liegt unter anderem, nicht vollständig, im Geheimnis seiner Menschwerdung. Denn Jesus, von dem Johannes gerade mit sehr hohen und großen Worten erarbeitet hat, was er alles an Herrlichem und Himmlischem und Göttlichem ist, Jesus wurde Fleisch. In Vers 14 schreibt Johannes: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, in dem das Leben ist, das Leben ist, das Licht ist, wurde Fleisch. Der, durch den alle Menschen geschaffen sind, der wurde selber Mensch. Der im Himmel über alle thront, der kam herab auf die Erde, um unter uns Menschen zu wohnen. Und das ist etwas Unfassbares. Das ist unbegreiflich, wenn man darüber nachdenkt. Wir dürfen es glauben, weil es wahr ist. Aber dass der allmächtige Mensch wurde, gewaltig. Hier geschah etwas, das weit über alles menschlich Vorstellbare herausgeht. Gott, der Sohn, der Allmächtige, der Schöpfer, er nahm die Gestalt eines Geschöpfs an. In Philipper 2 beschreibt Paulus das so. Jesus hielt das Gleichsein mit Gott nicht wie einen Raub fest, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Das heißt, Jesus sah in seiner äußeren Erscheinung aus wie ein Mensch, weil er ein Mensch war. Er wurde tatsächlich Mensch und er war vollkommen Mensch und er ist noch Mensch. Zugleich blieb er jedoch auch vollkommen Gott, der für das Leben als Mensch seine Herrlichkeit verließ, jedoch nicht seine Göttlichkeit zurückließ. Und das ist etwas, das die Leser damals ebenso verwirrt und irritiert wie die Menschen heutzutage auch. Die Heiden, die kannten Geschichten von Göttern, die sich verkleideten, um unter den Menschen zu wandeln und zu schauen, wie die Menschen so lebten. Aber dass Gott Mensch wird, ungehört. Die Juden konnten sich nicht einmal im Entferntesten vorstellen, dass ihr heiliger Gott Menschengestalt annehmen würde. Dass der Heilige die Gestalt dessen annimmt, der sich immer wieder versündigt und unrein ist. Unerhört. Und auch heute können sich das viele Menschen nicht vorstellen. Sogar katholische Menschen, die das eigentlich von der Kirche her ja kennen, ich rede jetzt vor allem über Gespräche, die ich im Altersheim auf der Arbeit habe, für die ist das ein völlig unfassbares Konzept, dass Gott Mensch ist, dass Jesus Gott ist. Doch genau das hat Jesus getan. Und damit sahen die Menschen um ihn herum ihn als Mensch. Wer ihn zuerst sah, der sah nicht zuerst dieses strahlende Licht, seine Herrlichkeit, denn er hatte die Herrlichkeit verlassen. Wer ihn anschaute, der erblickte nicht sofort das Leben. Wer ihn vorbeigehen sah, nahm ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht als Gott wahr. Denn er nahm Knechtsgestalt an und er wurde wie die Menschen. Er wurde Fleisch, so wie wir. Und er lebte ganz normal, wie wir unter den Menschen. Das Licht, das Leben, das Wort, es sah aus wie du und ich. Und so wie er lebte, wird er sogar wohl eher ausgesehen haben wie ein Pilgerer, wie ein Wandersmann, vielleicht sogar ein bisschen heruntergekommen, unscheinbar. Keine Autorität. Es ist nicht verwunderlich, dass man ihn in der Welt nicht sofort erkannte. Und dennoch schreibt Johannes von sich aus seiner Perspektive, und wir sahen seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Okay, jetzt habe ich gerade erklärt, dass Jesus seine Herrlichkeit verlassen hat, zurückgelassen hat. Aber Johannes hat es trotzdem erkannt. Wie konnte Johannes ihn so wahrnehmen, wenn Jesus seine Herrlichkeit doch abgelegt hatte? Und wenn wir nochmals den Vers 9 anschauen, denn, ja, da müsst ihr in die Bibel schauen, da habe ich jetzt keine Folie, die habe ich vergessen. Dann sehen wir, dass Jesus das wahre Licht ist, das jeden Menschen erleuchtet. Und das war damals so, als er auf der Erde unter den Menschen wohnte. Und das ist auch jetzt so, wo er zu Rechten des Vaters im Himmel thront. Er erleuchtet die Menschen, weil er das wahre Licht ist. Das heißt, er zeigt jedem Menschen die Wahrheit. Wie bereits zuvor festgestellt, erfüllt Jesus als das Licht alle Aspekte des uns bekannten Lichts in Vollkommenheit, in vollkommener Ausführung. Er erleuchtet vollkommen und er erleuchtet über das hinaus, was wir sehen können. Jesus ist nicht nur die Quelle alles sichtbaren Lichts. Ich glaube, wenn Jesus nicht wäre, wäre alles stockfinster. Er ist auch die Quelle aller göttlichen Offenbarung und Wahrheit, denn er ist das wahrhaftige Licht. Und so wie das Licht der Sonne das, was im Dunkeln liegt, aufdeckt und greifbar macht und verständlich macht, so deckt das Licht Gottes, Jesus selbst, das auf, was für uns Menschen im Verborgenen liegt. Und Jesus zeigt uns das, was uns verborgen ist, nämlich den Weg zum Leben, den Weg in die Ewigkeit, das ewige Leben, denn er ist das Leben. Und deswegen sagt Jesus ja auch, als er als Mensch auf der Erde wandelte und lebte, auch im Johannesevangelium, ihr seht, da sind ganz viele Bezüge aus dem Prolog, die wieder aufgegriffen werden, in Kapitel 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ja, er mag nicht geleuchtet haben wie eine Lampe, als er auf der Erde ging, aber er hat nicht darüber geschwiegen, wer er war. Und Jesus nachfolgen bedeutet, nach seinen Aussagen im Licht zu gehen. Wer also nicht nachfolgt, der geht dementsprechend in der Dunkelheit. Denn über der Welt, über der gesamten Welt liegt eine Decke der Dunkelheit, der Finsternis. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir davon, dass nur kurz nachdem Gott seine Schöpfung fertiggestellt hatte, Mann und Frau sündigten. Das dauerte nach manchen Auslegern nicht einmal einen Tag, aber keine Ahnung, das weiß ich nicht. Sie taten das Einzige, was sie nicht durften, sie aßen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dieser Zeitpunkt, der markiert den Punkt in der Menschheitsgeschichte, an dem die Sünde Einzug in die Welt nahm und Gott sich in seiner Herrlichkeit aus der Welt zurückzog. Das heißt nicht, dass Gott die Welt verließ. Gott hat niemals die Welt alleine gelassen. Er hat uns nie alleine gelassen. Aber Gott kann nicht in der Gegenwart der Sünde sein, denn er müsste sofort und umgehend das Sündige zerstören. Und aus Liebe hat er sich zurückgezogen, damit die Menschen nicht sofort vernichtet werden mussten. Aber Gott lässt die Menschen niemals allein, er lässt uns nicht allein. Das Licht Gottes bleibt weiterhin sichtbar. Einmal in den Lichtern, die er geschaffen hat. Sonne, Sterne, auch andere Quellen des Lichts. Das Leben bleibt weiterhin erhalten durch sein Wirken. Und immer wieder im Laufe der Bibel gibt es Momente, in denen Gott sich den Menschen in Liebe und Gerechtigkeit nähert und ihnen Möglichkeiten und Wege gibt, wie sie sich in diesem Dunkeln trotzdem aufhalten und bewegen können, in diesem Dunkeln der Sünde. Und dazu möchte ich zum nächsten Punkt kommen. Und ich werde dann am Ende alle Punkte zusammenführen. Es wirkt jetzt alles ein bisschen locker durch die Gegend gestreut, aber es gehört dann alles zusammen am Ende. Jesus, Gnade und Wahrheit. Gott war es wichtig, dass er den Menschen immer wieder die Wahrheit zeigte. Und die Vorsorge Gottes für sein Volk, die zeigt sich in einem Punkt im Alten Testament sehr besonders, als er nämlich mit dem Volk Israel einen Bund schließt. Ein Bund, der mit dem Blut von Tieren besiegelt ist und ein göttliches Gesetz als Grundlage hat. Ein Gesetz, das er über Mose dem Volk Israel gab. Und dieses Gesetz sollte der Wegweiser in der Finsternis der Sünde sein. Und deswegen schreibt Salomo in den Sprüchen, denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht. Und er echot damit das, was sein Vater David ihm zuvor beigebracht hat, der sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen. Das Gesetz Gottes diente Israel als Licht in der Finsternis der Sünde. Durch das Gesetz konnten die Menschen wieder erkennen, was gut und was schlecht war, was Gottes Wille war und was der Weg zum Leben war. Doch eines zeigt sich auch sehr deutlich. Den Weg zu erkennen und von Gottes Gesetz aufgezeigt zu bekommen, was gut und was schlecht ist, was heilig und was sündhaft ist, das gab kein Leben. Paulus sagt dazu sehr klar in Römer 3, Vers 20, dass durch das Gesetz Gottes Erkenntnis der Sünde kam, aber durch die Werke des Gesetzes keiner gerecht sein kann vor Gott. Denn wir sind unfähig, das gesamte Gesetz zu halten. Und wir sehen nur umso mehr, was wir alles nicht können. Und Johannes schreibt jetzt in unserem Text, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Johannes weiß natürlich als Jude um die Hoffnung der Juden, durch das Gesetz vor Gott gerecht sein zu können. Aber das Gesetz, so vollkommen es ist, da es göttlich ist, kann uns nicht gerecht machen, da wir es nicht einhalten können. aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus geworden. Und Gnade und Wahrheit sind die Eigenschaften, die Gott in seinem Mühen und in seinem Wirken um die Menschen und um sie im Licht zu führen und zu erhalten, immer wieder kennzeichnet. So stellte sich Mose auf dem Berg Sinai selbst mit folgendem Namen vor: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Und was ist Treue anders als Wahrhaftigkeit? Sein gesamter Heilsplan ist auf Gnade gegründet und die Wahrheit ist Grundlage seiner Treue und Wahrhaftigkeit. Und in Jesus ist beides geworden. Das, was das Gesetz nicht bringen konnte, hat Jesus gemacht. Gnade und Wahrheit greifbar für uns Menschen, sichtbar für alle, die Jesus anschauen. Aber Moment, wieso genau Gnade und Wahrheit? Und wieso ist Jesus jetzt Mensch geworden? Und was hat das jetzt mit dem Licht zu tun? Und was ist mit dem Leben? Jetzt habe ich viele verschiedene Punkte angeführt, aber was hat das alles miteinander zu tun? Und wieso schreibt Johannes das da in dem Prolog? Jesus wurde nicht nur deswegen Mensch, um uns als Licht den Weg zum Leben zu zeigen, damit er uns erklären kann, wo es lang geht. Nein, er wurde Mensch, um uns als Leben der Weg zum Leben zu sein. Deswegen sagt Jesus selbst zu den Juden: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus wurde nicht Mensch, um einen kosmischen Geniestreich zu spielen, damit wir Menschen uns besser fühlen, weil er auch mal Mensch geworden ist. Nein. Das Licht, das Leben, das Wort wurde Mensch, um unsere Sünde zu tragen. Und wir haben es gesungen am Anfang. Und mit seinem eigenen Blut für unsere Schuld zu bezahlen. Um diese Kluft, die das Gesetz offen darstellt, für uns zu überbrücken. Unter dem Gesetz des Mose braucht es immer wieder Blut von Tieren, um Sünden zu bezahlen und zu vergeben. Doch Jesus, Gott der Sohn, nahm Menschengestalt an, um mit seinem eigenen Blut all unsere Schuld und all unsere Sünde ein für alle Mal zu bezahlen und uns reinzuwaschen. Und das ist Gnade. Und das ist Wahrheit. Das Licht kam in die Welt, um alle Menschen zu erleuchten und ihnen genau das zu zeigen. Jesus kam, um den einzig möglichen Weg zur Rettung und zum ewigen Leben zu zeigen. Sein Blut und der Glaube an ihn und ihn allein. Aber die Welt nahm ihn nicht an. Und Jesus sagt in Johannes 3, Vers 19, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und deswegen steht traurigerweise in unserem Prolog in Vers 11, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Und ich möchte dabei jetzt nicht stehen bleiben, sondern zum letzten Punkt gehen, zum besten Punkt. Als Reaktion auf Vers 11 schreibt Johannes nämlich: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und dieser Vers ist gewaltig. Das ist eine unfassbare und große und herrliche Aussage. In diesem Vers kommt alles zusammen. Aufnehmen kann ihn nur der, der erleuchtet wurde. Und Jesus ist das Licht, der alle erleuchtet. Und da Jesus das Licht ist, das Vollkommene, das jeden Menschen erleuchtet, ist es überhaupt erst möglich, ihn aufzunehmen. Und die Vollmacht, die er hat, das Anrecht auf Gottes Kindschaft zu geben, die hat er ja nur, weil Jesus das Wort ist. Und Kinder Gottes mit Verheißung auf ewiges Leben können wir außerdem nur sein, weil Jesus das Leben ist. Und der Glaube an seinen Namen kann nur deswegen retten, weil er Gott ist. Alles kommt zusammen. Und wir können ihn nur deswegen aufnehmen, weil Jesus Fleisch wurde und für unsere Sünden starb. Ohne seine Menschwerdung und ohne sein Opfer und ohne seine Auferstehung wäre all das nicht möglich. Denn in Vers 13 heißt es, dass diejenigen das Anrecht auf Gottes Kindschaft haben, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Nicht unser Blut rettet, sondern das Blut des Herrn Jesus Christus allein. Kein Werk, das wir vollbringen können, rettet, sondern das Werk von Christus allein. Nicht unser Wille vollbringt die Wiedergeburt, sondern der Wille Gottes allein. Wer glaubt, wird gerettet. Und hier schließt sich alles zusammen. Hier fahren alle roten Fäden zusammen. Und von hier aus startet das Johannesevangelium erst so richtig durch. In Jesus ist wahrhaftig Gnade und Wahrheit geworden für alle, die ihn anschauen. Und ich möchte dazu den Gedanken aufgreifen, den der Stefan am Anfang in seiner Einleitung gebracht hat und der ja eigentlich auch in der Überschrift der Predigt stand. Jesus ist der Schöpfer von Himmel und Erde, von allen Menschen. Er ist es, in dem das Leben ist und er ist das Licht, der uns das ewige Leben zeigt. Jesus ist aber auch der Urheber einer neuen Schöpfung. Denn wer durch Glauben Kind Gottes wird und neugeboren ist durch Gottes Gnade und Wirken, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Wer wiedergeboren ist, ist kein Teil der Finsternis mehr. Er ist kein Sklave der Sünde mehr. Er ist erlöst und freigekauft. Er ist erneuert und er hat einen neuen Geist. Er ist eine neue Schöpfung. Und damit zeigt sich auch, warum Johannes seinen Prolog mit dem Bezug zur Schöpfungsgeschichte beginnt. Weil Jesus Schöpfer ist und weil Jesus alles neu macht. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Unendliche Gnade für alle, die an ihn glauben. In 2. Korinther 4, Vers 6 schreibt Paulus, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wer glaubt, sieht Jesus ebenso, wie Johannes ihn gesehen hat. Seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und wenn du noch nicht glaubst, dann komm doch jetzt zum Herrn. Bekenne deine Schuld und nimm ihn als Herrn an. Und dann den Vers, den Stefan vorgelesen hat. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und jetzt noch einmal die Kernverse der Predigt heute. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen und allen, die ihn aufnehmen, denen gab und gibt er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und wer immer an ihn glaubt, ist eine neue Schöpfung geworden durch Christi Gnade, denn es ist nichts ohne ihn entstanden. Amen. Wir werden jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben und ich möchte die Gebetsgemeinschaft gerne mit einem Vers einleiten, den einer meiner besten Freunde mir geschickt hat vor der Predigt und ich finde, der passt so wunderbar. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Stefan wird dann die Gebetszeit beenden. Fühlt euch frei, laut zu beten, leise zu beten, aber zu beten.